Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Es gibt endlich einmal ein erfreuliches Signal aus dem Nahen Osten und zaghafte Hoffnung im Ukraine-Konflikt. Unsere Tagesthemen. Großer Druck. Gibt es eine Annäherung im Russland-Ukraine-Konflikt? Große Hoffnungen. Hält diesmal die Waffenruhe in Gaza? Und große Pläne. Berlin und Hamburg wollen Olympische Spiele. Es war nicht gerade das, was man in diplomatischer Sprache gern eine herzliche Atmosphäre nennt. Die herrschte, als sich heute in Minsk der russische Präsident Wladimir Putin und der Präsident der Ukraine Petro Poroschenko trafen. Aber immerhin, sie trafen sich beim Gipfel der Eurasischen Zollunion und sie redeten sogar miteinander. Es fielen große Worte. Das Schicksal der Welt und Europas werde sich hier entscheiden, sagte Poroschenko. Das scheint dick aufgetragen, zeigt aber die Anspannung vor dem wichtigen Gespräch, das vor wenigen Minuten zu Ende gegangen ist. Udo Lilischkis über den Tag in Minsk.
Brot und Salz an der Gangway. Fast sah es so aus wie ein ganz normaler Staatsbesuch in Minsk. Doch Petro Poroschenko wusste, dass es heute um das Schicksal seines Landes ging. Und er hatte eine unverhoffte Trumpfkarte mitgebracht für die Konfrontation mit Wladimir Putin. Das bisher überzeugendste Indiz für den Einsatz aktiver russischer Soldaten im Osten der Ukraine. Gleich 10 Mitglieder der 98. Fallschirmjägerdivision aus dem russischen Ivanova waren gefangen genommen und identifiziert worden. Moskau behauptet, die Gruppe habe irrtümlich die Grenze überquert, doch sie wurden in Sakaine, mindestens 20 Kilometer von der Grenze, aufgegriffen. Das ist ein großer Irrweg für einen Fallschirmjäger. Für Putins Fallschirmjäger. Beim Handschlag war beiden Männern die weltweite Empörung bekannt, die der Vorfall ausgelöst hatte. Würde er Putin in die Defensive treiben hier in Minsk, ihn vielleicht kompromissbereiter machen beim blutigen Konflikt in der Ostukraine? Mit anderen Hoffnungen kam die hochrangige EU-Delegation hierher. Die Wiederbelebung des Gasdialogs Moskau-Kiew, Verhandlungen zu den Folgen des Freihandels zwischen Ukraine und Europa. Mit einem ganzen Paket diplomatischer Initiativen sollte Russlands verhärtete Position aufgeweicht werden. Doch die Skepsis überwog zu sehr, weil die Situation in den zurückliegenden Tagen eskaliert. Heute in Minsk entscheidet sich zweifellos das Schicksal der Welt und Europas. Das Ziel meines Besuchs in Minsk ist, alles zu unternehmen, um das Blutvergießen zu beenden und die komplizierte Suche nach einem politischen Kompromiss zu beginnen. Eher kühl die Reaktionen Putins, der zunächst ein Ende aller Handelsvorteile für Kiew ankündigte und dann auch zur Ostukraine bei seinen Positionen blieb. Wir sind bereit, über die sehr schwierige Krise in der Ukraine zu diskutieren. Sie kann aber nicht gelöst werden durch weitere Anwendung von Gewalt und auch nicht, ohne die Interessen der Südostukraine in Betracht zu ziehen, ohne einen friedlichen Dialog mit ihren Repräsentanten. Damit aber meint Putin im Zweifel die Anführer der bewaffneten Separatisten, die Männer, mit denen Poroschenkos Armee einen verlustreichen Krieg führt, mit denen Verhandeln in Kiew kaum durchsetzbar. Doch dann statt Pressekonferenz ein einsamer Gastgeber Lukaschenko, der Überraschendes verkündete. Putin und Poroschenko im Vier-Augen-Gespräch, die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew sollen um die OSZE erweitert und in Minsk weitergeführt werden. Nach Poroschenkos Vorstellung soll der Gastgeber sogar schon morgen.
Tja, Udo Lilischki steht jetzt für uns vor dem Unabhängigkeitspalast in Minsk, in dem Putin und Poroschenko bis vor wenigen Minuten miteinander gesprochen haben. Udo, gibt es denn konkrete Ergebnisse dieses Treffens?
Wenn es sie gibt, dann kennen wir sie nicht. Wir warten jetzt in diesen Minuten auf eine kurze Pressekonferenz, ein kurzes Statement Putins. Aber allein der Umstand, dass die beiden sich fast 2 Stunden lang dann doch zu einem Vier-Augen-Gespräch getroffen haben, ist schon bemerkenswert. Das war lange unklar. Und jetzt kann man raten und rätseln, haben die beiden in der Tat da ein kleines Fenster gefunden, in dem man jetzt vielleicht doch über einen Kompromiss nachdenken kann? Oder war es so, dass hier eine so gewaltige, auch moralische Drucksituation aufgebaut wurde, auch von den Europäern, auch von Alexander Lukaschenko, der hier als Vermittler sich selbst profilieren wollte, dass Putin gar nicht anders konnte, als sich hinzusetzen mit Poroschenko und zu reden. Ob, wie gesagt, da Zugeständnisse rauskommen, das ist eine ganz andere Frage. Alles, was wir gehört haben heute, das waren die alten Positionen. Beide können ja kaum weg. Die Forderung Putins, rede doch mit den Separatisten, mit den Führern dieser Bewegung dort, ist für Poroschenko kaum zu erfüllen. Da würde er in Kiew große, große Probleme kriegen. Also wir sind alle sehr gespannt, genauso gespannt wie Sie zu Hause, was wir gleich hören von Wladimir Putin.
Und wenn wir was Konkretes hören, dann schalten wir vielleicht noch mal zu Ihnen. Danke, Udo Lelischkis, nach Minsk für den Moment. Ja, wieder ein diplomatischer Versuch, bislang zumindest ohne nennenswerten Erfolg. Lassen wir uns das einmal näher analysieren. Von Andreas Umland, der als Politologe in Kiew arbeitet und das Parlament in Kiew in Europafragen berät. Guten Abend, Herr Umland.
Guten Abend, Frau Miroska.
Also wir hören ein diplomatisches Treffen, wir kennen noch keine Ergebnisse und gleichzeitig hören wir aus der Ukraine, russische Soldaten werden auf ukrainischem Gebiet entdeckt und festgenommen. Was bedeutet das? Hat Putin überhaupt ein Interesse, diesen Konflikt beizulegen?
Das ist sehr schwer zu sagen. Es gab ja schon viele Verhandlungen. Es gab auch schon eine Deklaration, die in Genf gemeinsam angenommen wurde. Und jetzt wird es davon abhängen, ob die Moskauer Führung ihre Interessen neu definiert hat nach der Einführung der ersten Sanktionen durch den Westen und auch spürbarer Sanktionen und nachdem nun auch für die russische Bevölkerung der Konflikt quasi spürbar geworden ist.
Welches Interesse hat denn Putin überhaupt, diesen Konflikt weiter zu befeuern?
Also meiner Einschätzung nach hat es sehr viel mit der russischen Innenpolitik zu tun und damit, dass das System, das entstanden ist in den letzten Jahren in Russland, nun nicht mehr so funktioniert wie vorher. Ich halte das Ganze, was passiert in der Ukraine, hauptsächlich für ein Ablenkungsmanöver von den innenpolitischen Problemen, Korruption, Stagnation, Obrigkeitsstaat, Aufblähung des Staates. Darum geht es Putin hauptsächlich.
Das heißt, dieser Krieg wird weitergehen, solange es Putin und seiner Machtsicherung nützt und passt?
Nun, ich denke, dass sich inzwischen die Kalkulation geändert hat, weil der Westen nun in den letzten Wochen gezeigt hat, dass er tatsächlich auch zu Sanktionen bereit ist. Vorher ist schon viel darüber gesprochen worden, jetzt sind erste Sanktionen eingeführt worden. Und da kann man nur hoffen, dass die Kalkulation der Wirtschaftsmagnaten, der Intellektuellen, der Politiker in Moskau sich so weit verändert hat, dass nun vielleicht auch ein Frieden in der Ostukraine möglich ist.
Ist das denn in Ihrer Einschätzung die richtige Strategie? Putin vermittelt ja eigentlich den Eindruck, dass ihn die Sanktionen der EU nicht wirklich kratzen. Sanktionen auf der einen Seite und Gesprächsangebote auf der anderen. Ist das der Weg, den die EU einschlägt? Ist das der richtige?
Ja, ich halte das für den richtigen Weg und ich halte dieses Verhalten der russischen Führung für einen Bluff. Ich denke, die Verankerung Russlands im Welthandel, im internationalen System ist für die Russen wichtig, für die russische Führung auch wichtig, auch für das russische Selbstverständnis. Deswegen beschreitet jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen der Westen den richtigen Weg, die Sanktionen zu verschärfen und gleichzeitig Verhandlungen weiterzuführen.
Sagt Andreas Umland, Politologe aus Kiew, derzeit in Köln. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Ja, wesentlich hoffnungsvoller klingt zumindest jene Ankündigung, die uns heute Abend aus dem Nahen Osten erreicht und die die Menschen in Gaza feiern lässt. Eine dauerhafte Waffenruhe, unbefristet, zwischen Israelis und den Palästinensern. Ich traue mich kaum, das auszusprechen, denn in den vergangenen Wochen haben es die Kriegsparteien nicht einmal geschafft, den gegenseitigen Beschuss auch nur für die vereinbarte Zeit von Tagen oder sogar Stunden auszusetzen. Noch heute Morgen schlugen wieder Raketen auf israelischem Boden ein und in Gaza sah man nach Luftangriffen zwei Hochhäuser in sich zusammenfallen. Und nun eine Einigung. Sollte es tatsächlich nach 50 Tagen Krieg und mehr als 2000 Toten endlich eine wirkliche Chance auf Frieden geben? Ellen Trapp berichtet.
Freude, Erleichterung, Zufriedenheit. Sie fühlen sich als Sieger, die Menschen in Gaza. Nach 50 Tagen Krieg gilt seit 18 Uhr deutscher Zeit eine offizielle und unbefristete Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. Der Sprecher der Islamisten verkauft die Waffenruhe als Ergebnis eines ausdauernden und starken Kampfes. Wir haben gegen die brutale israelische Besatzung gewonnen, dank der Hilfe Gottes und der Opferbereitschaft unseres Volkes. Die humanitäre Lage in Gaza ist katastrophal. Viele sind obdachlos, müssen Hunger leiden oder brauchen ärztliche Hilfe. Für den gemäßigten Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas ist deshalb der Wiederaufbau das oberste Ziel. Ich bitte die internationale Staatengemeinschaft und die Vereinten Nationen inständig, alles bereitzustellen, was wir brauchen, und zwar so schnell wie möglich. Die Blockade soll gelockert werden. Hilfsgüter können nach Gaza transportiert werden. Trotz allem, die Israelis trauen dieser dauerhaften Waffenruhe noch nicht so recht. Viele Menschen werden sich fragen, warum die Hamas den gleichen Vorschlag der ägyptischen Regierung heute akzeptiert, obwohl sie ihn vor 4 Wochen abgelehnt hat. Wir hätten viel Blutvergießen verhindern können. Ägypten, Vermittler in diesem Konflikt, will in einem Monat erneut mit beiden Seiten, Israelis und Palästinensern, verhandeln. Dabei werden große Streitpunkte wie der Wunsch der Palästinenser nach Seehafen und Flughafen und dem vollständigen Ende der Blockade diskutiert.
Tja, Richard Schneider in Tel Aviv, die Fragen aller Fragen, wird die Waffenruhe diesmal halten?
Ich glaube, sie wird diesmal halten, weil beide Seiten eigentlich müde sind und keine Kraft mehr haben. Der Abnutzungskrieg der letzten Tage war für die Hamas ganz bitter, denn die Israelis haben angefangen, gezielt Führungsfiguren der Hamas zu töten. Das ist ihnen ja auch in einigen Fällen gelungen und das hat natürlich auch schon einen gewissen Eindruck, um es mal so sozusagen hinterlassen. Auf der anderen Seite haben die Israelis hier auch nonstop weiter Raketen abbekommen. Also alleine heute über 90 Raketen und über 120 Mörsergranatenangriffe, die konnten sie kaum noch irgendwie bewältigen. Also so, dass eigentlich für beide Seiten die Situation so aussichtslos war, dass es nur noch 2 Möglichkeiten gab. Entweder den Krieg zu eskalieren, also wirklich mit Bodentruppen hineinzugehen und dann gäbe es noch sehr viel mehr, Hunderte, Jahrtausende Tote, oder erstmal sich jetzt auf einen Waffenstillstand zu einigen. Das ist jetzt passiert und dieser Waffenstillstand dürfte jetzt wohl erstmal halten. Ob es dann aber zu einer weiteren Einigung bei Verhandlungen kommen wird, das ist noch eine ganz andere Frage.
Danke, Richard Schneider in Tel Aviv. Wir kommen nach Frankreich. Einen Tag nach dem Rücktritt des Kabinetts in Frankreich steht das Personal für die neue Regierung. Damit beginnen die Nachrichten und die hat Jens Riewer.
Als Überraschung gilt die Besetzung für das Wirtschaftsministerium. Präsident Hollande ernannte seinen früheren Wirtschaftsberater Emmanuel Macron. Das verkündete heute ein Sprecher des Élysée-Palastes. Der 36-jährige ehemalige Banker folgt auf den Parteilinken Montebourg. Er hatte mit Kritik an Hollands Sparkurs die Regierungskrise ausgelöst. Auch das Bildungs- und Kulturministerium wurden neu besetzt. Premierminister Valls zeigte sich zuversichtlich, dass der Spar- und Reformkurs gelingen könne, kündigte aber für Herbst eine Vertrauensabstimmung an. Österreichs Finanzminister Spindelegger ist nach parteiinterner Kritik zurückgetreten. Er begründete seine Entscheidung mit dem Streit um eine geplante Steuerreform und fehlender Loyalität in seiner Partei, der ÖVP. Spindelegger war nicht nur Finanzminister, sondern auch Vizekanzler und Parteichef. Österreich wird seit 2008 von einer großen Koalition aus sozialdemokratischer SPÖ und ÖVP regiert. In Portugal kämpfen mehrere hundert Feuerwehrmänner gegen Waldbrände. 2 Feuer wüten besonders schlimm, sind aber seit dem Nachmittag unter Kontrolle. Die Bewohner eines Dorfes wurden in Sicherheit gebracht. In diesem Sommer war Portugal bislang von Waldbränden weitgehend verschont geblieben. Im vergangenen Jahr waren Zehntausende Hektar Wald zerstört worden.
Klaus Wowereit war 13 Jahre lang Bürgermeister in Berlin. Jetzt geht der SPD-Mann und es bleibt die Frage, warum eigentlich hatte er dieses Dauerabo? Weil er die Stadt als arm, aber sexy beschrieben hat und dieser Spruch so populär geworden ist, dass er sogar auf filzigen Fußmatten steht? Weil er manchmal als Mutti von Sianze genauso schnoddrig wirkt, wie es den ja eigentlich herzensguten Berliner nachgesagt wird? Oder weil er schon mal als SPD-Kanzlerkandidat gehandelt wurde und das dann doch nicht klappte, wie so viele große Vorhaben in der großen Stadt Berlin? Nun also sagt Wowereit AD und hat dabei, wie Anke Hahn berichtet, nochmal eine herzerweichende Eloge auf seine Stadt gehalten.
Seine Heimatstadt Berlin und Klaus Wowereit. Für ihn eine sehr emotionale Beziehung. Der als ausgebuffter Machtmensch geltende Politiker präsentiert seinen geplanten Rücktritt gewohnt süffisant grinsend. Nur einmal zeigt er Gefühle.
Ich liebe diese Stadt, so wie sie ist, mit ihren Widersprüchen, mit ihren Vorteilen, mit ihren Nachteilen, mit ihrer Rauheit, mit ihrer Schönheit. Und das wird auch so bleiben. Schönen Dank.
Es klingt ein bisschen, als hätte Wowereit sich selbst beschrieben. So sieht er sich, so will er gesehen werden und tatsächlich, so übt er sein Amt aus. Sein Start 2001, ein Paukenschlag. Zwei Sätze machen den unbekannten SPD-Mann vom Bezirksverband Tempelhof bundesweit berühmt.
Wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Der Anfang seiner Regierungszeit eine Erfolgsphase, begonnen wieder mit einem Tabubruch. Die Koalition mit der PDS in der Hauptstadt eine politische Skandalehe, die immerhin 10 Jahre lang hält. Und Wowereit wird zum wohl bekanntesten unter den SPD-Landesfürsten. Berlin mit ihm, arm aber sexy. Als Party-Wowi ziert er die Titelseiten der Boulevardblätter. Immerhin prägt er auf diese Weise ein neues Image für die deutsche Hauptstadt. Weg vom Bankenskandal Provinzfilz West-Berlin hin zu einer toleranten, weltoffenen Metropole. Die Bundes-SPD würdigt genau das in ihrer Pressemitteilung zum Rücktritt. Dank und Anerkennung, allerdings nur schriftlich. Keine öffentliche Äußerung vor der Kamera. Und das, obwohl Wowereit noch vor wenigen Jahren als ein Hoffnungsträger der deutschen Sozialdemokratie gehandelt wurde. Dass daraus nichts wurde, auch schon eine Folge seiner größten Niederlage. Debakel, Skandal, Problemflughafen. Für die auf unbekannte Zukunft verschobene Eröffnung des geplanten Hauptstadtflughafens gibt es nur empörte, giftige und hämische Kommentare. Wowereit ist dafür mitverantwortlich, aber er hat das lange ausgesessen. Heute muss er sein Scheitern eingestehen.
Dies ist eine herbe Niederlage gewesen und ist sie bis heute. Und ich bedauere es, dass und unendlich bedauere ich das, dass es bis heute nicht gelungen ist, dies zu korrigieren und alle Probleme zu lösen.
Seine Partei hat ihn zum Rücktritt gedrängt, daran lässt er heute keinen Zweifel. Doch den Zeitpunkt hat er selbst bestimmt. Er hinterlässt zwei streitende Kronprinzen. Ein Mitgliederentscheid soll nun seine Nachfolge regeln.
Klaus Wowereit ging seinen Weg. Ein Kommentar von Reinhard Borgmann vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Der regierende Bürgermeister von Berlin tritt zurück. Das ist eine gute Nachricht. Zu lange wird schon in der Berliner SPD über seine Nachfolge spekuliert. Zu lange ist der Name Wowereit Symbol für den gescheiterten Flughafen BER. Zu tief ist Klaus Wowereit schon in den Umfragewerten gefallen. Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland hat längst eine andere Regierung verdient. Ein Bürgermeister, der sein Amt nur noch aussitzt und zunehmend von Freund und Feind als launisch wahrgenommen wird, wäre 2 weitere Jahre an der Spitze der Stadt nicht zu ertragen gewesen. Dennoch, der Rücktritt von Klaus Wowereit ist auch eine schlechte Nachricht. Denn da geht einer, der etwas wollte und es auch umsetzen konnte. Er hat Berlin mit Elan und Engagement an Haupt und Gliedern modernisiert. Er hat die Finanzen der Stadt geordnet und den Bürgerinnen und Bürgern durch seine lockeren Sprüche und seine gewinnende Art eine neue Perspektive gegeben. Seine Verdienste sind unbestritten. Für einige Jahre war Klaus Wowereit für viele Berliner als Bürgermeister eine Idealbesetzung. Spätestens heute ist diese Ära zu Ende. Doch wohin man auch immer schaut, eine neue Idealbesetzung für das Amt des regierenden Bürgermeisters ist nicht in Sicht. Doch auch Klaus Wowereit war zu Beginn seiner Amtszeit vor 13 Jahren weithin unbekannt. Insofern steckt in seinem Rücktritt auch eine Chance.
Reinhard Borgmann kommentierte. Klaus Wowereit schickte heute einen Verlierer ins Rennen, sein sexy Berlin. Das tritt nämlich an gegen einen anderen Verlierer, gegen Hamburg. Beide Städte hatten nach der Wiedervereinigung versucht, Olympiastadt zu werden und scheiterten grandios. Nun der nächste Versuch und dieses Mal gegeneinander. Die Weltstadt gegen das Tor zur Welt. Wer darf sich demnächst als deutsche Stadt bewerben? Doch das ist nicht nur ein Prestigegerangel, sondern eine Frage des Portemonnaies. Und in dieser Frage verstanden selbst sportbegeisterte Menschen in der Vergangenheit sehr wenig Spaß, wenn sie die Baustellen vor der eigenen Haustür sahen. Christian Blenker und Justus Kliss mit dem Duell um die 5 Ringe.
Berlin, Hauptstadt und bald auch Weltstadt des Sports. Wenn es nach ihm ginge, wäre es sein politisches Vermächtnis. Klaus Wowereit will die Ringe unbedingt an die Spree holen, auch wenn das letzte Großprojekt BER ein Debakel ist.
Hamburg, meine Perle, heißt es bei uns im Norden so schön. Und auch wir putzen uns raus für die Ringe. Olaf Scholz, selbst gerne mal vorne im Ruderboot, will Olympia. Trotz Milliardengrab Elbphilharmonie.
Ja, wir in Berlin haben das Olympiastadion. Der perfekte Ort für die Leichtathletikwettbewerbe. Riesenmehrzweckhallen sind auch schon dafür, alles andere. Und erst die historische Regattastrecke. Ja gut, vieles muss aufgehübscht werden, könnte rund 2 Milliarden Euro kosten. Aber dafür gibt es auch ein neues olympisches Dorf auf dem Flughafengelände in Tegel. Und wir haben einen international erfahrenen Olympiabotschafter mit demnächst viel Zeit.
Ich bin ein glühender Befürworter einer Olympiabewerbung und insofern kann ich mir auch vorstellen, einen Beitrag dazu zu leisten, auch nach dem 11. Dezember.
Gut, so einen Botschafter und ein Olympiastadion haben wir in Hamburg noch nicht zu bieten. Aber die Asche auf dem Tenniscourt Roter Baum ist immer noch für internationale Topstars gut. Tatsächlich müsste an der Elbe noch einiges gebaut werden. Ein großes Olympiacenter hier im Hafen etwa. Und das, genau, nachhaltig.
Für jedes Gebäude, das dauerhaft entsteht, brauchen wir eine kalkulierte betriebswirtschaftliche Nachnutzung. Und zwar keine, die dem Steuerzahler zur Last legt, sondern auch eine privatwirtschaftliche. Und dort, wo das nicht möglich ist, werden wir auf fliegende Bauten, also auf Provisorien setzen.
Und außerdem großer Bahnhof oder besser großer Hafen. Das können wir. Der Empfang der Athleten aus London 2012, für uns bis heute ein unvergessliches Ereignis. Und eigentlich hätte es ja auch damals schon Hamburg und nicht London heißen sollen. Rund 10 Millionen Euro für die Bewerbung waren futsch. Denn beim innerdeutschen Bewerberkampf hieß es 2003 nicht Hamburg, sondern...
Das Ergebnis heißt Leipzig.
Ein Empfang und eine gescheiterte Bewerbung, das nennt ihr in Hamburg Erfahrung? Obwohl auf die Erfahrung 36 hätte Berlin besser verzichtet. Aber aus Fehlern wird man ja klug. Doch bei der Berlin-Bewerbung für Olympia 2000 war man noch nicht so richtig schlau. Alles Schnee von gestern. An der Olympia-Begeisterung der Berliner muss man noch ein wenig arbeiten. Gerade die Hälfte findet's gut.
Solange die Schulen nicht ordentlich ausgestattet sind, nicht, nö.
Also Olympia muss her.
Dann könnten die Berliner mal zeigen, was sie drauf haben.
Na, wenn das Olympia-Begeisterung sein soll. An der Elbe waren bei einem ersten Test 73% für Olympia, ohne konkrete Pläne zu kennen. Aber längst nicht jeder Kapitän will auf die Begeisterungswelle aufspringen.
Für Hamburg wäre das nicht so schön, weil das die Bürger bezahlen müssen. Elbphilharmonie als Stichwort, ne?
Am 6. Dezember will sich der Deutsche Olympische Sportbund entscheiden. Berlin oder Hamburg? Oder dann doch lieber keiner von beiden?
Die Ankündigung für Berlins regierenden Bürgermeister, zum Ende des Jahres sein Amt niederzulegen, hat auch an der Börse für Bewegung gesorgt. Noch einmal die Nachrichten mit Jens Rieber.
Der deutsche Aktienmarkt hat seinen Aufwärtstrend der vergangenen 2 Wochen fortgesetzt. Der DAX legte um 0,8% zu und landete bei 9.588 Punkten. Der Dow Jones stieg um 0,2% auf 17.106 Punkte. Auch die Aktien von Fluggesellschaften verzeichneten heute ein leichtes Plus.
Politik und Finanzmarkt hängen enger zusammen, als manch einer glauben mag. Als heute kurz vor 11 die ersten Meldungen von der Rücktrittsankündigung Klaus Wowereits eintrafen, machte die Aktie der angeschlagenen Fluggesellschaft Air Berlin einen Satz nach oben. Gegen 13 Uhr bestätigte Berlins noch regierender Bürgermeister in einer Pressekonferenz diese Gerüchte. Der Kurs stieg abermals an. Klaus Wowereit legt nämlich auch sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafengesellschaft BER nieder. Danach beruhigte sich der Kursverlauf wieder und fiel um gerundet 0,5% auf 1,50 Euro. Anleger von Air Berlin und anderen Fluggesellschaften sind offenbar der Meinung, dass der Hauptstadtflughafen mit einem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden schneller fertig werden würde. Das würde den Airlines zugutekommen. Händler aber warnen, die Probleme am neuen Berliner Airport sind doch größer, als dass einer alleine dafür verantwortlich wäre.
Das Landgericht München hat den Strafprozess gegen die ehemalige Führungsriege der Bayern LB für 4 der 6 Angeklagten vorzeitig beendet. Gegen eine Geldauflage stellte das Gericht die Verfahren ein. Der Vorwurf der Untreue habe sich nicht bestätigt, so die Richter. Die Banker hatten 2007 die österreichische Bank Hypo Group Alpe Adria übernommen. Kurz darauf entstanden Milliardenverluste bei der Bayern LB. Nur eine staatliche Rettungsaktion konnte die Pleite der Bank verhindern. Der frühere Porsche-Chef Wiedeking muss sich nun doch wegen der gescheiterten Übernahme von Volkswagen vor Gericht verantworten. Das Stuttgarter Oberlandesgericht eröffnete das Hauptverfahren. Mit Wiedeking soll Ex-Finanzvorstand Hertha auf die Anklagebank. Der Verdacht lautet auf Marktmanipulation. Die Manager sollen den Finanzmarkt zwischen 2007 und 2009 nicht ausreichend über Porsches Pläne zum VW-Einstieg informiert haben. Bei der Emmy-Verleihung in Los Angeles hat die TV-Serie Breaking Bad 6 Preise abgeräumt. Bester Hauptdarsteller wurde Bryan Cranston. Er spielt in der Serie die Wandlung eines krebskranken Chemielehrers zum Drogenbaron. Bester Fernsehfilm wurde The Normal Heart, der von AIDS-Infizierten in den 80er Jahren erzählt. Emotionaler Höhepunkt war die Würdigung des kürzlich verstorbenen Schauspielers Robin Williams.
Seitdem die Zigarette aus Restaurants und Flughäfen verbannt wurde, steigt der Rauch woanders auf. In Glaskabinen und an zugigen Mega-Aschenbechern vor den Türen. Dort könnten sich dann nämlich die Raucher und die Dampfer treffen. Denn neben den Filterzigaretten ziehen immer mehr Menschen an sogenannten E-Zigaretten. Und die rauchen eben nicht, sondern dampfen, wie sie selbst sagen. Dampfen, rauchen, in beiden Zigaretten steckt Nikotin, also ein Nervengift. Gesund kann also die E-Variante nicht unbedingt sein. Aber vielleicht birgt sie die Chance, dass weniger Menschen an Lungenkrebs sterben, wenn sie von der herkömmlichen Zigarette wegkommen und zur E-Zigarette wechseln. Eine Menge Wissenschaftler sagen ja, das könnte sein. Trotzdem hob heute die Weltgesundheitsorganisation warnend den Finger. Christine Becker und Daniel Hechler über Pro und Contra des Elektroqualms.
Sie kultivieren den Dampf an ihrem Stammtisch in Bruchsal. Ein Hauch von Zitrone, Schokolade und Vanille liegt in der Luft. Zigaretten, Rauch und Asche waren gestern. Jetzt genießen sie elektronisch verdampftes Nikotin aus klobigen Hightech-Geräten. Und das ganz ohne Reue.
Ich wollte eigentlich gar nicht aufhören zu rauchen. Das hat sich nur so ergeben. Es schmeckt einfach viel besser.
Ich kriege viel besser Luft. Ich kann wieder einfacher Sport treiben, Treppen steigen, was auch immer.
Der Siegeszug der E-Zigarette scheint unaufhaltsam. Längst ist es ein Milliardenmarkt. Im Internet wird sie als coole, gesunde Alternative umworben. Die Weltgesundheitsorganisation dagegen ist alarmiert. In einem neuen Bericht warnt sie vor einer gefährlichen Verharmlosung des Dampftrends. E-Zigaretten gefährden die Gesundheit Erwachsener und auch die von Kindern im Mutterleib. Menschen in der Umgebung werden Nikotin und anderen giftigen Substanzen ausgesetzt. Der Dampf ist keineswegs nur Wasserdampf, wie oft suggeriert wird. Was aber ist er dann? Das bleibt nebulös. Studien fehlen. Nur so viel ist klar, die Flüssigkeit für E-Zigaretten enthält Nikotin und allerlei Aromen. Anders als beim Rauchen aber entstehen kein Teer, Arsen und tausende andere giftige Substanzen. Die Risiken beim Dampfen also um ein Vielfaches geringer. Gesund aber ist es deshalb noch lange nicht. Es fehlen Regeln, so die WHO. Regierungen sollten Werbung und Sponsoring für E-Zigaretten regulieren. Jugendliche und Nichtraucher sollten nicht gezielt umworben werden. Schon allein deshalb müssten Geschmacksrichtungen wie Süßigkeiten, Alkohol und Frucht verboten werden. Ebenso das Dampfen in öffentlichen Gebäuden und am Arbeitsplatz. Das geht zu weit, sagt Jean-François Etter von der Uni Genf. Dampfen sei ohne Frage gesünder als Rauchen. Regulierung deshalb die falsche Antwort auf einen hoffnungsvollen Trend. Wenn Sie jetzt zu viele Hürden bei der Entwicklung der E-Zigarette aufbauen, gibt es am Ende nur noch mehr Raucher und noch mehr Menschen, die an den Folgen des Rauchens sterben. Das ist kontraproduktiv. Womöglich müssen Sie bald raus. Ein Dämpfer für die Dampfer aus Bruchsal, die sich nach Jahren des Rauchens endlich auf dem Weg der Gesundung wähnten.
Das Wetter präsentiert uns im Norden im Moment frühmorgens auch manchmal ordentlich Dampf. Über feuchten Wiesen wabern milchige Nebelschleier. Eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Herbst naht, Carsten Schwanke. Verabschiedet sich der Sommer denn wirklich so langsam?
So sieht es aus. Deshalb würde ich sagen, nicht eigentlich ist es ein Zeichen, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass der Herbst naht. Und vor allem hatten wir heute Morgen im Norden Deutschlands auch noch Bodenfrost minus 1 Grad, zum Beispiel in Quickborn oder in Büsum. Also das riecht schon sehr nach Herbst. Und außerdem brachte dieser Herbsttag heute auch noch verbreitet sehr viel Regen. Besonders in der Mitte und im Süden, da fielen örtlich mehr als 50 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Die Spitzenreiter in puncto Regen seit gestern Abend Zülpich in Nordrhein-Westfalen mit 71 Liter pro Quadratmeter, in Bad Herren Alb im Schwarzwald 65, in Koblenz waren es 60 Liter. Die gute Nachricht, dieser Herbst, der verschwindet wieder. Obwohl wir auf dem Regenradar sehen, dass vor allem hier dieses Hauptregengebiet heute im Laufe des Tages zu uns reingezogen ist, dann gab es noch mal eine kurze Beruhigung und dann kam der zweite Schwung in Richtung Nachmittag und Abend. Aber dahinter folgt dann von Frankreich kein weiterer Regen. Das heißt also, heute Nacht wird sich dieser Regen vor allem Richtung Südosten zurückziehen. Aus Norden wird es weiter aufklaren. Zum Teil bildet sich erneut ein bisschen Nebel, aber nicht so viel wie in der letzten Nacht. Das wird auch nicht so kalt wie letzte Nacht. Trotzdem werden wir wahrscheinlich so vom Emsland über den Süden Niedersachsens, die Altmark bis zur Mecklenburgischen Seenplatte so 3 bis 4 Grad als Tiefstemperaturen erleben können. Unter den Wolken bleibt es milder. Morgen Vormittag dann ein ganz anderer Start in einen ganz anderen Tag. Viel mehr Sonnenschein, nicht nur im äußersten Norden, sondern auch verbreitet in der Mitte. Ganz im Süden immer noch letzte Regenschauer. Auch am Nachmittag dann noch vor allem Richtung Alpenrand letzte Schauer. Aber dann wird auch hier langsam der Himmel aufgelockerter, auch Richtung Neiße. Doch dort könnte es noch mal ein paar kurze Regenschauer geben. Die Temperaturen, sie gleichen sich mehr und mehr an. Und das ist eine gute Nachricht, denn sie erreichen recht angenehme 21 bis 23 Grad. Am wärmsten wird es wahrscheinlich rund um Köln, möglicherweise auch im Breisgau mit 23 Grad. Der Wind weht aus nördlichen bzw. ganz im Süden aus westlichen Richtungen. In den nächsten beiden Tagen halten wir dieses Temperaturniveau 20 bis 24, am Donnerstag sogar bis zu 26 Grad. Vor allem am Freitag kommen dann noch mal ein paar neue Regenschauer auf uns zu. Es wird zumindest ein Hauch sommerlicher.
Danke, Carsten. Und das war's von uns für heute. Hier geht es jetzt weiter mit Sandra Maischberger, die mit ihren Gästen die Frage diskutiert, ob ein Islam der Gotteskrieger auch uns bedroht. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich heute um 0 Uhr. Auch dann mit den neuesten Informationen zu den ukrainisch-russischen Verhandlungen in Minsk. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.